Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist Dienstag, der 12. Februar 2019. Und wir sind der Zeit gewissermaßen ein bisschen voraus, denn Universitätsprofessor Dr. Reinhard Haller wird heute über sein neues Buch sprechen, das erst im Sommer erscheinen wird. Das Thema: Das Wunder der Wertschätzung. Sowohl der Referent als auch das Thema üben eine enorme Anziehungskraft aus, denn dieser Vortrag ist seit über einem Monat restlos ausgebucht. Wertschätzung ist ein Psychothema, ein weiches Thema. Bei Psychothemen meint man üblicherweise, dass sie unpolitisch sind und nur die private, die individuelle Ebene betreffen. Doch Wertschätzung ist in erster Linie ein soziales, ein zwischenmenschliches Thema. Wertschätzung betrifft unser Zusammenleben in Partnerschaft, Familie, Beruf, und Wertschätzung ist von enormer politischer Bedeutung. In seinem brillant geschriebenen Buch Game Over analysiert der Vorarlberger Autor Dr. Hans-Peter Martin kenntnisreich und scharfsinnig die gefährlichen und deshalb beängstigenden Entwicklungen in Wirtschaft und Politik. Er schreibt: Der Wunsch nach Anerkennung, also nach Wertschätzung, treibt fast alle Menschen an. Wer Anerkennung, Wertschätzung bekommt, hält die härteste aller Währungen in Händen. Doch in der neuen Weltunordnung steht nicht mehr die Belohnung, die Wertschätzung für Bemühungen um sozialen Ausgleich und Frieden hoch im Kurs. Vielmehr eilt das Ressentiment von Sieg zu Sieg, mithin der Groll, die Missgunst, der Neid, der sich aus Vorurteilen und einem Unterlegenheitsgefühl speist. Familie um Familie, Partei um Partei, Land um Land werden vom Groll zerfressen. Die offene Gesellschaft erleben viel zu viele Menschen als Kränkungsgesellschaft, ungerecht, unfair, ausgrenzend, eben zu wenig wertschätzend. Thymos ist das Thema, die zornige Gemütslage, verbunden mit dem Bedürfnis nach dem Geschätztwerden und Selbstachtung. Die Liberalen haben die Macht der Gefühle schwer unterschätzt. Soweit Hans-Peter Martin, der wie gesagt kein Berufspsychologe ist, sondern ein politisch-ökonomischer Autor. Der Vorarlberger Schriftsteller Michael Köhlmeier spricht in seinen politischen Reden immer wieder von der Schönheit und vor allem darüber, was der Mangel an Schönheit bewirkt. Er behauptet, dass ein Mangel an Schönheit krank mache, Menschen böse werden lässt, gierig, geizig, kleinlich, kleinmütig, feige, unbarmherzig, traurig und lebensmüde. All das trifft auch für den Mangel an Wertschätzung zu. Gerade der Mangel an Wertschätzung macht krank, lässt Menschen böse werden, gierig, geizig, kleinlich, kleinmütig, feige, unbarmherzig, traurig und lebensmüde. Und der Mangel an Wertschätzung lässt Menschen politischen Verführern mit leeren Versprechen und falschen Verheißungen auf den Leim gehen. Deshalb ist ein Plädoyer für Wertschätzung so wichtig in unseren Tagen, ein Plädoyer für mehr Wertschätzung für Mitmensch und Umwelt, ein Plädoyer für eine Wertschätzung der Wertschätzung. Das ist das Anliegen von Universitätsprofessor Dr. Reinhard Haller. Damit stimmt er überein mit der Philosophin Nathalie Knapp. Sie hat hier im Herbst in ihrem Vortrag Kompass Neues Denken im Hinblick auf die Orientierung in einer komplexen Welt gesagt: Komplexität kann nicht durch Technik bewältigt werden, sondern nur durch gute Beziehungen. Unser Leitsatz sollte deshalb sein: handle immer so, dass Beziehungen gelingen. Wir müssen unsere Beziehungsfähigkeit erweitern und das bedeutet vor allem unsere Fähigkeit zur Wertschätzung, sagt Nathalie Knapp. Soweit ein paar kurze Andeutungen, warum das Thema Wertschätzung so wichtig ist und warum es auf der Agenda von Wissen fürs Leben steht. Wir freuen uns, jetzt mehr über dieses komplexe Thema zu erfahren. Universitätsprofessor Dr. Reinhard Haller hat als Psychiater und Psychotherapeut ein untrügliches, ein seismografisches Gespür für bedenkliche gesellschaftliche Entwicklungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite für Themen, die für das Zusammenleben, für das Miteinander, für das Wir und damit auch für die Politik wichtig sind. Davon zeugen seine Bestseller Die Narzissmusfalle und Die Macht der Kränkung. Die Videos dieser beiden Vorträge auf unserem YouTube-Kanal sind bisher schon 460.000 Mal aufgerufen worden. Ich danke Ihnen, lieber Herr Professor Haller, dass Sie diesen Termin für uns reserviert haben und uns dieses wichtige Thema der Wertschätzung jetzt näher bringen. Seien Sie herzlich willkommen.
Lieber Herr Dr. Köben, meine Damen und Herren, vielen Dank für das überaus wertschätzende, vielleicht etwas zu wertschätzende Einleitung, was meine Person betrifft. Und vielen Dank für Ihren Besuch. Ich erlebe das natürlich als extrem wertschätzend, dass Sie heute Abend nicht Ski oder Fußball schauen oder einen Faschingsball besuchen, sondern zu diesem Thema hierher gekommen sind. Mich wundert es auch ein bisschen, das muss ich ehrlich sagen, weil ich habe immer gedacht, dass so ein Soft-Thema nicht so interessiert, sondern eher halt so harte Geschichten über Kränkungen und über Narzissmus und über das Böse und Ähnliches. Aber Sie haben mich etwas Besseren belehrt. Nun, ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir mit dem Titel dieses Vortrags, wie auch mit dem des Buches, der nicht von mir stammt, etwas schwer getan, weil das klingt schon ein bisschen hochgestochen, ein bisschen auch schnulzig vielleicht, wenn man vom Wunder der Wertschätzung spricht. Aber warum habe ich es trotzdem gewagt, also die Wertschätzung, die ja schon im Prinzip ein sehr schönes Wort ist, es enthält eben das Wort Wert und auch das Wort Schatz und sie wird also tatsächlich manchmal zum Schatz, wenn man sie richtig und häufig und immer wieder anwendet. Warum kann man das als Wunder bezeichnen? Also ich habe in meinem Psychiaterleben die Beobachtung einmal gemacht, dass sowohl theoretisch als auch praktisch jeder Mensch Wertschätzung braucht. Wertschätzung ist so etwas wie emotionale Muttermilch. Wir brauchen es, um eine starke Persönlichkeit zu entwickeln, um Selbstwert zu bekommen, um uns durchsetzen zu können, um auch Achtung vor uns selbst zu haben, aber auch um andere Menschen überhaupt wertschätzen zu können. Das Wunder beginnt schon für mich dort, dass die Menschen, obwohl sie dieses Urbedürfnis haben, immer weniger fähig sind, das auch zu zeigen, also Wertschätzung zu verlangen, Wertschätzung einzufordern. Und das, glaube ich, möchte ich fast sagen als Schlusswort, also jetzt am Anfang gleich das Schlusswort, fordern Sie Wertschätzung ein. Sie tun sich selbst etwas Gutes, aber auch der Gesellschaft, ich behaupte, der ganzen menschlichen Sozietät. Ein weiteres Wunder ist, dass die Menschen immer mehr nach Wertschätzung gieren, aber immer weniger bereit sind, die anderen zu geben. Also jeder Mensch ist bedürftig nach Anerkennung, nach Zuwendung, nach Lob, aber wir tun uns wahnsinnig schwer, wenn wir das anderen Menschen geben wollen. Die Faschingszeit hindert mich, jetzt sozusagen ein psychologisches Großexperiment zu machen, nämlich die anwesenden Herren zu fragen, wann haben sie ihre Frau das letzte Mal gelobt? Dann wäre Schweigen im Saal, man muss ja lange nachrechnen. Und dann kommen so diese üblichen Vorarlberger Antworten, ich als Gerste, was auf den Tisch gekommen ist, oder die Dornbirne sagen, glaube ich, nicht geschnorret, ist Lob genug, also nichts zu sagen, ist Lob genug, also obwohl wir selbst dieses unglaubliche Bedürfnis, dieses Verlangen, diese Leidenschaft nach wertgeschätzt werden haben, sind wir nicht in der Lage, sie anderen zu geben. Das ist auch ein Wunder, ein negatives Wunder, aber es ist auch etwas sehr Verwunderliches. Nun, ich meine auch als Psychiater, dass Wertschätzung Ursache von sehr vielen psychischen Störungen ist, nicht von den großen Katastrophen, also nicht von Schizophrenie und von Alzheimer oder von Epilepsie, aber von den Dingen, die die Masse der Menschen sozusagen beeinträchtigen, die uns das Leben zur Hölle machen, die vielen kleinen Stiche. Da ist mangelnde Wertschätzung ein enormes Problem. Ich werde das auch anhand einiger Beispiele dann versuchen zu beweisen. In der Therapie habe ich erlebt, dass Wertschätzung ein unglaublich positives therapeutisches Mittel ist. Und wenn man den Menschen zuhört, wenn sie sich ernst genommen fühlen, wenn man sich ihnen zuwendet, wenn sie ihre Kränkungen, ihre scheinbar kleinen Sorgen einmal loswerden können, dann fühlen sie sich wahnsinnig wertgeschätzt, wenn man sie nicht als medizinische Diagnosen bezeichnet oder immer gleich etikettiert mit irgendeinem Fachausdruck, fühlen sie sich wertgeschätzt und erst recht, wenn man ihre Sorgen sozusagen ernst nimmt. Auf der anderen Seite meine ich, dass die Menschen neben diesem großen Bedürfnis, das wir nach Wertschätzung haben, davon halt immer weniger bekommen. Wir leben in einer Wertschätzungskrise, aus Gründen, auf die ich dann später noch kommen werde. Nun, ich meine ja auch zu spüren, der Dr. Köb hat mir ein gewisses Sensorium sozusagen attestiert, ich hoffe, er hat recht, aber ich glaube, dass die Menschen auch genug haben von den ganzen Fake News, von den Skandalen, vom Streit, von den Katastrophenmeldungen, von den Kriegsberichten und von all diesen Dingen. Ich meine, es ist einfach auch gesellschaftlich ein sehr großes Bedürfnis hier wieder einmal nach positiveren Nachrichten, nach Botschaften, die uns nicht betrüben, die uns nicht depressiv machen, die uns keine Sorgen bereiten, nach Dingen, die uns Freude geben und die letztlich also auch unseren Wert als Menschen ein Stück weit steigern können. Was ich Ihnen sagen will, möchte ich vielleicht zunächst durch eine Geschichte tun. Sie wissen ja, wir Psychiater sind im Prinzip Geschichtenerzähler. Mein Beruf hat so diese Tradition, dass es immer darum gegangen ist, Menschen zu hören, was sie zu erzählen haben, aber dann auch eine Geschichte zu erfinden, in der dieses Problem enthalten ist und selbstverständlich auch die Lösung, also in Zeiten, in denen es noch keine Medikamente und keine sonstigen Behandlungsmethoden gegeben hat, in der Psychiatrie und in der Psychotherapie hat die sprechende Medizin das Geschichten erzählen, das Geschichten deuten und erkennen und für sich selbst anwenden etwas ganz Besonderes gehabt. Nun, als eines Morgens am Krankenhaus Merebene, Sie kennen es ja, es liegt auf halber Höhe, die Geschichte ist auch ein kleines Wunder und auch ein bisschen kitschig, aber es ist wirklich wahr. Da stürzt ein Mann unangemeldet in mein Büro. Er war ziemlich aufgebracht, aber auch durchnässt bis auf Brusthöhe, circa 50-jährig. Und er hat mir erzählt, er war unten im Tal und hat sich überlegt, ob er in Diehl gehen soll oder sich vor den Zug werfen. Er war nicht schwimmend, ist in den Fluss gegangen. Es war ein Herbstmorgen mit Nebel im Tal. Und wie er also auf halber Brusthöhe drinnen ist im Wasser, da reißt der Nebel auf. Das ist jetzt das Kitschige, aber Wahre. Und das Krankenhaus Merebene strahlt sozusagen ihm entgegen. Und er denkt sich, bevor ich sterbe, gehe ich dort einmal hin. Er hat keine psychischen Probleme gehabt, keinen Alkoholismus, keine Spielsucht. Nicht einmal Depressionen eigentlich. Er hat einen guten Job gehabt und gut verdient. Er war glücklich verheiratet, wie er sagt. Das muss man natürlich immer mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Wenn das also jemand behauptet, die Kinder, die recht tun und ihm Freude machen, er hüsele wie jeder Vorarlberger, abbezahlt, keine Schulden, keine Krankheiten, nichts. Außer, das war im Herbst, im vergangenen Jahreswechsel hat man in seiner Firma Bonuszahlungen verteilt, in der Höhe von 300 Euro, also ja, mäßig hoch. Und er hat keine bekommen und keine Begründung. Verstehen Sie, das ist ein Nichts, Da würden wir sagen, der Mann, dem geht es ja sonst gut, der hat ein sicheres Einkommen, der hat Erspartes, was können dem 300 Euro sozusagen ausmachen? Aber in ihm hat es so einen Prozess ausgelöst, er hat begonnen zu zweifeln, mich mag man nicht, man ist mit mir nicht zufrieden, man schätzt mich nicht wert, das ist ungerecht, die anderen schon, man erkennt nicht einmal, wie man mich damit trifft. Er hat sein Denken immer mehr und mehr um diese Frage herum gruppiert, er ist schlaflos geworden und er hat letztlich hat es niemandem mitteilen können, weil er gesagt hat, muss mir ja schämen, das ist ja peinlich wegen so einer Kleinigkeit, er wird man ja nicht gleich an den Tod denken oder dergleichen und hat es mit sich herumgetragen und ist nicht fertig geworden und wäre bald daran verstorben. Nun, diese Geschichte darf ich erzählen, sie könnte ja in Vorarlberg sozusagen nicht anonym sein in dem kleinen Ländle, aber ich darf sie erzählen, weil er es mir erstens erlaubt hat und zweitens, weil das immer ein Geheimnis geblieben ist und bleiben wird zwischen ihm und mir. Also kein Mensch weiß, um wen es hier überhaupt geht, nicht einmal seine Frau. Und das ist, denke ich mir, das Typische für fehlende Wertschätzung. Es spielen sich Tragödien ab, die scheinbar durch Kleinigkeiten ausgelöst werden, hinter der Fassade einer vollkommen heilen Welt und man ahnt gar nicht, was die Menschen sozusagen mitmachen. Wenn dem Menschen Zuwendung, Zärtlichkeit, Zeit in all seinen Formen entzogen wird, dann reagiert er darauf als liebes- und lobesbedürftiges Wesen, das er vom ersten Atemzug an ist, immer mit großer Panik. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Der Mensch ist ein empathiebedürftiges Wesen und Empathie ist eine der großen Voraussetzungen, damit Wertschätzung überhaupt gelingen kann. Wertschätzung ist letztlich ein Verhalten oder wenn man auch so will, eine Emotion, wenn es positiv geht, sogar eine Einstellung, die sich immer abspielt zwischen einem Menschen, der empathiefähig ist, also die Empathie ist etwas ganz Zentrales und Bedeutendes, und der Pol, auf den dieses Gefühl sozusagen hinzielt, muss also letztlich die menschliche Würde sein. Also wenn die Würde des Menschen nicht beachtet, nicht bedacht wird, dann kann es auch keine Wertschätzung geben. Nun gibt es verschiedene Formen der Empathie. Sie wissen, ich habe es an dieser Stelle auch schon einmal gesagt, als der vor einem Jahr verstorbene große britische Wissenschaftler, Astrophysiker, Kosmopolit Stephen Hawking, der Mann im Rollstuhl, verstorben ist, da hat er in seinen letzten Reden, obwohl er eigentlich ein Leben lang immer geforscht hat, das Überleben der Menschheit wird abhängen, wie man den Weltraum besiedeln kann und ob man ihn besiedeln kann, hat er eben gesagt, dazu kommt, ob es die Menschheit die Empathie retten kann. Also nur, wenn es möglich sein wird, das sich hineinfühlen in andere zu bewahren, dann wird die menschliche Rasse überhaupt eine Chance haben, weil alles andere können Maschinen, können Roboter, kommen, können Computer ohnehin schon viel besser. Jetzt werden sie ja bald auch die Intelligenz von uns übernehmen, das Wissen, das Gedächtnis, die Arbeit und so weiter. Die haben sie uns ja schon längst abgenommen, aber sie werden niemals empathisch sein können, sie werden niemals fühlen können, dass ich fühle, wie du fühlst. Die emotionale Form der Empathie ist etwas Urmenschliches. Nun, es gibt auch noch andere Formen der Empathie, zum Beispiel die kognitive. Das ist diejenige, dass man so denken kann, wie der andere denkt. Das ist etwas, was man natürlich in der Werbung einsetzt und im Geschäftsleben. Wie denken die Kunden, was wünschen sie sich? Das kann auch etwas extrem Grausames sein. Also Empathie ist nicht von vornherein etwas Wertschätzendes und etwas Positives. Es kann sich natürlich auch ein Serienmörder und ein Sexualattentäter oder ein Sadist kann sich sehr gut in andere hineinfühlen, halt auf eine ganz falsche Weise. In Oberösterreich war vor ein paar Jahren einmal ein Fall, als ein Mann ein 16-jähriges Mädchen vor der Schule abgewartet, mit in sein Auto genommen hat, mit ihm in einen Steinbruch gefahren ist und dort grausam erschlagen hat. Der Hintergrund dieser Geschichte war, dass er eine Frau vor 2 Jahren kennengelernt hat, die die große Liebe seines Lebens war. Also er war mit ihr unendlich glücklich, aber er ist halt so geblieben, wie er dann also tatsächlich war. Und sie hat ihn dann verlassen. Das hat er nicht geschafft. Es ist zu einem stalkingartigen Verhalten gekommen. Und am Höhepunkt dessen hat er gesagt, ich will sie treffen, wo es ihr am allerwesen tut, wo ich ihr den maximalen Schmerz bereiten kann. Auch das ist natürlich Empathie, aber Empathie, die sozusagen falsch gepolt ist. Und schließlich gibt es auch noch die soziale Empathie. Ich denke, wenn wir hier an unseren Umgang mit den Flüchtlingen denken, an diese ganze Diskussion mit den Asylanten, an die Sonntagsdemonstrationen, die wir in unserem Land ja haben, dann ist das natürlich soziale Empathie, nämlich, dass man andere Kulturen anerkennt und dass man sagt, über alle Grenzen und Vorbehalte hinweg muss das Menschliche, das Hineinfühlen, das Miteinander sozusagen gewahrt bleiben. Nun, man könnte jetzt zu diesem Punkt, dass der Mensch ein empathiebedürftiges und ein wertschätzungsbedürftiges Wesen ist, natürlich noch viel sagen. Ich will es vielleicht eher anhand einer lustigen wissenschaftlichen Untersuchung tun. Es gibt ja auch in der Wissenschaft manchmal den Humor. Und zwar hat man untersucht amerikanische Oscar-Preisträger, und zwar solche, die den Oscar bekommen haben. Es ist jetzt ja bald wieder soweit. Und solche, die Kandidaten waren und seit Jahren zum Teil darauf gehofft haben, ihn aber nie damit ausgezeichnet worden sind. Und bei dieser Untersuchung ist, ich weiß nicht, ob sie methodologisch wirklich also ganz haltbar ist, ist auf jeden Fall herausgekommen, diejenigen, die den Oscar erhalten haben, also höchste Wertschätzung, haben durchschnittlich 3 Jahre länger gelebt als die Enttäuschten sozusagen. Also das ist ein Hinweis, also aus der Glitzerwelt, wie gesagt, die Methodik war wahrscheinlich eher Hollywood als Harvard-like, aber es ist immerhin sozusagen ein Hinweis, in welche Richtung es gehen könnte. Eine besondere Form der Wertschätzung und der Empathie ist das Mitleid, also das mit einem anderen Leiden. Arthur Schopenhauer, dieser berühmte Philosoph, der hat einmal gemeint, es ist überhaupt das menschlichste Gefühl, das es gibt, weil es eben das Gegengewicht zum Egoismus ist, weil es eine Identifikation aller leidensfähigen Wesen auf dieser Welt ist. Und dieser Gedanke des alten Philosophen ist übrigens auch zum Grundsatz der Tierethik geworden. Also wenn es heute so etwas gibt wie eine Moral gegenüber Tieren, wenn man den Tierschutz wirklich ernst nimmt, dann bezieht man sich immer auf diesen Satz von Arthur Schopenhauer. Sie wissen, sein Gegner in diesem Punkt war Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, nein, nein, Mitleid ist ein Bedürfnis der Unglücklichen, und hat es auf seine Art und Weise begründet, dass man damit nur etwas demonstrieren will oder ähnliches, sehr kalt, aber psychologisch natürlich bestechend. Ich denke schon, dass das Wort des Kirchenlehrers Augustinus die Dinge viel besser auf den Punkt bringt, wenn er also schreibt, was aber ist Mitleid anderes als das Mitempfinden fremden Elendes in unserem Herzen, durch das wir jedenfalls angetrieben werden, zu helfen, soweit wir können. Die Empathie, das ist ein Grund, warum die Wertschätzung in unserer Gesellschaft in eine Krise geraten ist, geht zurück. Dafür gibt es viele, viele Beispiele, dafür gibt es auch eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Belegen. Eine Psychologin aus den USA, Sarah Conrad heißt sie, von der University of Michigan, hat 14.000 Studenten über lange Zeit hinweg untersucht und die Empathiewerte gemessen und hat dabei herausgefunden, dass innerhalb von 20 bis 30 Jahren diese Empathiescores um ca. 50% zurückgegangen sind. Und heute muss man ja alles, was man sagt und was man behauptet und was man beobachtet, auch durch wissenschaftliche Studien untermauern. Und solche Studien gibt es mehrere, die Wertschätzung und die Empathie, die schwinden in unsere Gesellschaft. Ich habe vorher gemeint, dass sich die Empathie immer ausrichten muss auf die Würde des Menschen. Nun, was ist die Würde? Die Würde ist ein achtungsgebietender Wert, der einem Menschen innewohnt und der ihn zum Menschen überhaupt macht. Ursprünglich bezeichnet man mit der Würde ja eine innere Ehre, das Ansehen, den Rang einer Persönlichkeit. Natürlich gibt es auch Würde für Personen, für Institutionen, auch Tierwürde. Auch die Würde der Natur ist, denke ich mir, ein ganz wichtiger Wert. Um die Würde wirklich zu definieren, das ist gar nicht so einfach, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo jeder weiß, was damit gemeint ist, und so ist sie auch in jedem Grund- und Menschenrechtsbuch enthalten. Ob sie auch wirklich immer beachtet und gelebt wird, das ist eine andere Frage. Es hat vor ein paar Jahren einmal einen Bestseller gegeben, der hat den Titel gehabt und ich meine, der war unglaublich treffend. Würde ist ein Konjunktiv. Würde ist ein Konjunktiv. Es sollte sein, aber es ist in unserer Gesellschaft zu wenig. Nun, neben diesem Rückgang der Empathie glaube ich, dass die Wertschätzungsblockade in der modernen Gesellschaft noch eine ganze Reihe von anderen Gründen hat. Es ist ja immer so, dass man solche Dinge nicht einseitig erklären kann, das wäre tatsächlich einfältig, sondern es kommen eine Reihe von Faktoren zusammen, die das sind, meines Erachtens. Zunächst einmal, dass wir im Zeitalter des Nazismus leben. Das wird, glaube ich, niemand bestreiten, dass der Nazismus, der ursprünglich eine Sünde war und nur dem Mächtigen und Reichen vorbehalten, der später zu einer psychischen Störung erklärt worden ist, heute ein gesellschaftliches Ideal ist. Ich bitte Sie jetzt also im Folgenden nicht an amerikanischen Präsidenten zu denken, weil das ist verboten, man darf ja keine Ferndiagnosen oder dergleichen stellen. Aber dass die Menschen heute narzisstisch sein wollen, dass das Ich, Ich oder am aller Ich ist ein Prinzip, an oberster Stelle steht, das ist ja unbestreitbar. Und das ist ja klar, wenn sich die ganze Emotion mir zuwendet, wenn ich die ganze Wertschätzung mir entgegenbringe, wird es irgendwann einmal zu viel der Selbstwertschätzung und dann bleibt für die, für die Mitmenschen nichts mehr übrig. Das ist, denke ich, mir ein fast energetisches Gesetz, das man daraus abfolgern kann. Und der berühmte Theologe Karl Rahner, der ja auch in Feldkirch einige Zeit war, der hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt, diese herrliche Definition des Narzissmus: Der Narzisst ist ein Ofen, der nur sich selbst wärmt. Ein Ofen, der nur sich selbst wärmt, der uns also jetzt in der kalten Zeit nicht sozusagen ein kuscheliges, wohliges Miteinandergefühl gibt, sondern nur auf sich selbst bezogen ist. Und die vorher schon genannte Sarah Conrad, diese amerikanische Wissenschaftlerin, die hat in dieser Untersuchung auch nachgewiesen, dass die Generation Ich selbstzentriert, narzisstisch, konkurrierend und sehr individualistisch geworden ist. Und wenn die Menschen heute alle Narzissten sein wollen, dann denke ich mir, ist das eine ganz wesentliche Voraussetzung für diese Krise der Wertschätzung, von der ich jetzt die ganze Zeit spreche. Ein weiterer Grund ist meines Erachtens, dass es zu einer Verkünstlichung, zu einer Digitalisierung der Emotionen gekommen ist. Das heißt, wir können heute nicht mehr so gut jemandem ein Kompliment machen oder freundlich lächeln, aber wir haben sehr wohl ein Smiley oder ein Emoticon zur Verfügung. Aber das wird natürlich niemals, dieses Digitalisieren wird natürlich niemals die menschliche Emotionalität mit allen ihren Differenzen, mit ihren Abstufungen, mit ihrer Fähigkeit, sich in die Tiefe einzulassen, in irgendeiner Art und Weise ersetzen können. Aber der Trend ist ganz klar, auch im Modischen. Es geht in diese Richtung, dass der Mensch in seinem Äußeren mehr der Maschine angepasst wird oder umgekehrt man versucht, die Maschine dem Menschen anzupassen. Dabei geht die Emotionalität verloren und ohne Emotionalität ist Wertschätzung nicht möglich. Es dominiert in unserer Gesellschaft etwas, das ich als die Maske der Coolness bezeichne. Was sind denn die Lieblingsworte der jungen Menschen? Das ist einmal geil, alles ist geil, 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 krass, krass, krass und es ist cool. Und vieles sogar mega cool. Also man will sozusagen diesen Ausdruck vermitteln, ich bin vollkommen abgebrüht, mich kann nichts erschüttern. Und unsere Gesellschaft, ich spreche jetzt zu den Erwachsenen, lässt sich dadurch blöffen. Denn hinter dieser Maske der Coolness verbergen sich liebesbedürftige Wesen, die nach Wertschätzung gieren, die danach verlangen. Der Beweis, den man dafür erbringen kann, wäre in vielerlei Krankengeschichten aus der Psychiatrie möglich. Ich glaube aber ganz besonders aus der Kriminalität. Und zwar, das Böse wandelt ja sein Gesicht, ist immer auch ein Indikator, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Die Kriminalität verlagert sich mehr und mehr ins große Netz, sie wird virtualisiert, das ist auch ein gewisser Vorteil, das muss man zugeben. Aber letztlich denke ich mir, von diesen Delikten der modernen Zeit gibt es eines, das ich selbst als das Allerunbegreiflichste und Schrecklichste erlebe, das ist das sogenannte School-Shooting, der Schul-Amoklauf, der ja gar kein Amoklauf ist, das ist ein Massaker. Und hier hat man eben festgestellt, es gibt bei diesen Menschen unterschiedlichste psychische Störungen oder Nichtstörungen, die sind gar nicht so besonders. Es gibt nur zwei durchgängige Muster. Das eine ist Griffnähe einer Waffe, man muss natürlich wissen, wie man mit einer Pistole umgeht oder dergleichen. Und das zweite ist Gekränktheit, die niemand erkannt hat. Also es sind Kleinigkeiten, die diese Menschen sozusagen aus der Bahn werfen oder in einen zweifelnden Prozess hineinstürzen. Und niemand erkennt das, dass sie ihnen vielleicht ein gutes Wort gegeben hätte, ein Lob mit ihnen gesprochen hätte, trotz dieser nach außen demonstrierten abweisenden Art, dann wäre es vielleicht zu vielen dieser grauenhaften Tragödien überhaupt nicht gekommen. Ein vierter Grund, den ich nennen möchte, für die Wertschätzungskrise verantwortlich zu sein in unserer Gesellschaft, ist, dass wir in einer Kritik- und Skandalisierungskultur leben. Ich denke, das war ein Stück weit immer so, aber es ist heute mit diesem Grundsatz Bad News are Good News, denke ich, mir schlimmer geworden, denn jemand will nicht über gute Dinge sprechen, sondern welchen Skandal gibt es, welche Hinterhältigkeit, welcher Neid, was ist in der Gesellschaft jetzt wieder Schlimmes vorgesetzt. Und das, denke ich mir, prägt natürlich auch die Haltung der Menschen, ob man will oder nicht. Es ist zu einer Radikalisierung der Sprache gekommen. Das wird von Pädagogen beklagt, das erleben, hören wir tagtäglich in der Politik. Und natürlich, wenn die Sprache sich in ganz gut und ganz schlecht, in schwarz oder weiß aufteilt, dann ist sie primitiv. Das ist überhaupt keine Frage. Dann fehlt dir die menschliche Differenziertheit, dann fehlt dir all das, was zu einem wertschätzenden Gerede sozusagen dazugehört. Spaltung ist Radikalisierung. Radikalisierung heißt immer, es geht zurück auf die Wurzeln, nämlich in das ganz frühe Lebensalter. Solche Störungen haben ihre Ursache in der Regel im ersten Lebensjahr und gelten als Primitivmechanismen. Also Störungen, die aus dieser frühkindlichen Phase sozusagen resultieren. Und warum soll dann das mit einer radikalen Sprache etwas anderes sein? Es ist etwas extrem Primitives. Ich meine, dass ein wesentlicher Punkt für die Wertschätzungskrise darin liegt, dass wir mit einem immer größeren Teil der Bevölkerung wenig wertschätzend umgehen. Und das sind jetzt ausnahmsweise mal nicht die Flüchtlinge und die Asylanten, das sind die alten Menschen. Es sind heute in Vorarlberg ungefähr 22% älter als 65 Jahre. In 20 Jahren wird bereits jeder Dritte zu dieser Altersgruppe gehören. Aber die alten Menschen haben ein unglaubliches Problem. Sie haben nicht mehr dieses Ansehen, das sie über Jahrhunderte gehabt haben. Ihre Erfahrung, die sie ausgezeichnet hat, die braucht man heute nicht mehr. In Wikipedia steht es ja viel besser. Und Google weiß sozusagen alle diese Dinge, die früher der Schatz der Alten war, wesentlich genauer. Wir sprechen von alten Menschen wie von Wirtschaftsfaktoren, die also nichts mehr bringen sozusagen. Und in manchen Ländern, ich muss das grausame Wort sagen, überlegt man sich, wie kann man sie am effektivsten entsorgen. Heute habe ich gerade gelesen, ein Exit meldet mit einem gewissen Verhalten, ein Stolz möchte ich fast sagen, dass sie einen Mordszulauf haben und im vergangenen Jahr 991 Menschen Selbstmordhilfe sozusagen leisten konnten. Und was man hier doch überlegt, was man da auf die alten Menschen auch für einen Druck erzeugt, wenn man ihnen das Gefühl gibt, sie sind übrig im wahrsten Sinn des Wortes, sie sind Esser, die den Menschen durch ihre Pflegebedürftigkeit möglicherweise zur Last fallen, das ist, denke ich, mir etwas ganz Ungeheuerliches. Ein Schweizer Forscher hat kürzlich einmal gesagt, das ist doch eine komische Geschichte, wir haben Diskriminierungsgesetze, die behinderte Menschen betreffen. Gott sei Dank, das ist selbstverständlich. Wir haben Diskriminierungsgesetze, die Frauen betreffen. Aber haben wir auch alten Diskriminierungsgesetze, jene Gruppe, die am häufigsten sozusagen diskriminiert wird und die immer größer wird in unserer Gesellschaft? Kurzum, wenn dieses vierte Gebot, das da lautet, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst und es dir wohl ergehe auf Erden, wenn wir das nicht beachten, dann denke ich mir, wird das zu einem weiteren Niedergang der Wertschätzung in unserer Gesellschaft unweigerlich führen. Und schließlich ein letzter Grund, den ich verantwortlich mache für den Niedergang der Wertschätzung, das ist die Krise des Ehebegriffes. Die Ehre ist, denke ich mir, etwas sehr Wichtiges und in Völkern, auf die wir gerne herabschauen und auf Kulturen, die wir als etwas minderwertig betrachten, hat man das erkannt, dass Wertschätzung für den Menschen etwas Elementares ist und hat deswegen das Ganze ritualisiert und kultiviert und institutionalisiert, indem man eben Ehrgesetze geschaffen hat und der Ehrbegriff sehr, sehr hoch ist, manchmal natürlich viel zu hoch, wenn es weltweit noch mehr als 10.000 Ehrenmorde gibt. Aber in der Europäischen Union ist der Ehrbegriff im Prinzip nicht mehr existent. Ich darf daran erinnern, vor 150 Jahren haben sich die Menschen noch duelliert, wenn die Ehre verletzt worden ist. Also ein Gottesurteil gefordert und es war eine Entscheidung auf Leben und Tod. Natürlich war das nicht gut, das ist schon klar. Aber heute ist der Ehrbegriff überhaupt nicht mehr existent. Sie können im Internet machen, was Sie wollen. Sie können Menschen fertig machen. Sie können sie mobben. Sie können sie in den Selbstmord treiben. Alle möglichen Denunziationen ausstreuen. Es wird nichts geschehen. Probieren Sie es ja nicht, kann ich Ihnen nur einen Rat geben, das einzuklagen. Weil das wird dann herunterdefiniert werden und es wird lauten, man kann eh nichts machen und ähnliches. Das trägt natürlich dazu bei, dass wir in diese Wertschätzungsblockade, die sich über unsere Gesellschaft ausgebreitet hat, hineingekommen sind. Nun, meine Damen und Herren, jetzt habe ich immer dieses Wort Wertschätzung, Wert und Schatz verwendet, aber mich um eine Definition herum gedrückt und die fällt mir also auch tatsächlich relativ schwer, das muss ich zugeben. Ich denke, die Wertschätzung ist etwas, was sich aus mehreren Elementen nach einem Stufenmodell zusammensetzen kann. An der Basis dieses Stufenmodells der Wertschätzung finden wir die Aufmerksamkeit. Wenn ich gleichgültig bin, wenn ich abwesend bin, kann ich natürlich nicht wertschätzend sein. Und wir sagen ja auch manchmal die Bedeutung dieses Wortes der Aufmerksamkeit, wenn wir zum Beispiel meinen, wie aufmerksam von Ihnen, dass Sie mir einen Platz gegeben haben zum Beispiel. Oder wir sagen, ich habe jemandem eine kleine Aufmerksamkeit entgegengebracht, bin mir aber ganz sicher, dass es etwas ganz, ganz Großes und Wichtiges gewesen ist. Aber dadurch kommt zum Ausdruck, Aufmerksamkeit ist etwas Positives und muss an der Basis jeglicher Wertschätzung stehen. Die zweite Stufe ist jene der Toleranz. Wenn wir kein akzeptierendes Verständnis für andere Personen und andersartige Wesensarten haben, können wir sie auch nicht wertschätzen. Tolerant zu sein heißt, andere Menschen zuzulassen mit all ihren Eigenarten, mit ihren Besonderheiten, wenn man so will, auch ein Stück weit sie zu ertragen, vielleicht auch sie zu respektieren. Toleranz heißt ja nicht, dass man seine eigenen Werte aufgeben muss. Im Gegensatz, echte Toleranz kann nur vermitteln, wer selbst seine eigenen Werte hat. Der große chinesische Philosoph Konfuzius hat gesagt, kannst du das Anderssein eines anderen Menschen nicht verzeihen, bist du noch weit ab vom Weg der Weisheit. Kannst du das Anderssein eines anderen Menschen nicht verzeihen, bist du noch weit ab vom Weg der Weisheit und ich möchte sagen, vom Weg der Wertschätzung. Und Viktor Frankl, der glaube ich auch schon hier gesprochen hat, dieser große österreichische Psychotherapeut, Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, hat es auf den Punkt gebracht. Toleranz besteht nicht darin, dass man die Ansichten eines anderen teilt, sondern nur darin, dem anderen das Recht einzuräumen, überhaupt anderer Ansicht zu sein. Also wenn ich es ertrage sozusagen, dass der andere eine andere Meinung hat, dann denke ich, ist das eine wertschätzende Grundhaltung. Und dann ließe sich auch viel, viel Streit, den es auch innerhalb der Partnerschaften, Familien, der politischen Parteien und so weiter gibt, vermeiden. Nun, die dritte Stufe der Wertschätzung ist jene der Achtsamkeit. Englisch als Mindfulness bezeichnet das bewusste Lenken der Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment, meint man damit. Also Achtsamkeit ist nicht, dass man andere Menschen achtet, sondern auf sich selbst hört und in sich hineinhorcht und im Hier und Jetzt lebt. Das ist heute ein sehr moderner Begriff geworden. Die Achtsamkeitstherapie erfreut sich also größter Beliebtheit. Das ist, denke ich mir, kein Zufall. Aber es ist nicht so neu, sondern im Prinzip geht sie zurück auf den Buddhismus. Im Buddhismus gilt als einer der Grundsätze das wertfreie Betrachten aller Wahrnehmungen. Und die Buddhisten sagen, das kann man in vier Bereichen üben. Im Körperlichen, indem man eben seinen Körper sehr gut kennenlernt, indem man Frau oder Herr in seinem eigenen Haus wird. Dann bei sämtlichen Gefühlsreaktionen, also bei allen Emotionen, die wir haben. in den verschiedensten Gefühlszuständen, in unseren Affekten, in der Depressivität, in der Ärger, in der Trauer und so weiter und schon damals in den Begegnungen mit der Natur. Das klingt doch unglaublich modern. Begegnung mit der Natur gehört zu den vier Grundpfeilern der Achtsamkeit. Das ist doch Umweltpolitik ersten Ranges. Siddhartha Gautama, der Gründer des Buddhismus, hat gesagt, das Gesehene soll lediglich ein Gesehenes sein, das Gehörte lediglich ein Gehörtes, das durch die drei anderen Körpersinne Empfundene lediglich ein so Empfundenes und das Erkannte letztlich ein Erkanntes. Also es geht ihm um die nackte Wahrheit, um das Leben im Hier und Jetzt, um die Akzeptanz der Welt, so wie ich sie in diesem Moment empfinde. Leo Tolstoi, der russische Dichter, hat es ja damals schon zusammengefasst, was heute die Achtsamkeitstherapie besagt. Denke immer daran, dass es nur eine wichtige Zeit gibt, heute, hier, jetzt. Heute, hier, jetzt. Also nicht immer wühlen in den Wunden der Vergangenheit. Natürlich ist das auch wichtig. Und an die Zukunft denken, an den nächsten Urlaub und an die Pension und so weiter, sondern im Jetztleben, das ist der entscheidende Punkt, der sich im Übrigen auch durch alle Religionen hindurchzieht, nicht nur im Buddhismus, das finden wir genauso auch im Islam und natürlich auch in der christlichen Mystik, in der Kontemplation, da geht es ja auch um nichts anderes, als das Hier und Jetzt zu leben und zu erfüllen. Ein sehr tragisches, aber sehr eindrückliches Beispiel habe ich gefunden vom Gründer von Apple und iPad und iPhone und all diesen Dingen, Steve Jobs. Das war, glaube ich, ein ganz schwer narzisstischer Mensch, ein schwieriger, ein entwertender, ein Stück weit auch ein versponnener. Er hat ja auch mit Drogen experimentiert und so weiter, aber ich glaube nicht, dass er im Drogenrausch die großen Ideen gehabt hat. Das war in seiner Jugend. Aber kurzum, wer dann verstorben ist, beziehungsweise bevor er verstorben ist, da hat er ein wunderbares Beispiel, was Achtsamkeit bedeutet, geschrieben. Ich will es Ihnen vortragen. Mich daran zu erinnern, dass ich bald tot sein werde, ist die wichtigste Entscheidungshilfe, die mir je begegnet ist, wenn es darum geht, die großen Entscheidungen im Leben zu treffen. Denn fast alles, alle äußerlichen Erwartungen, alle Stolz, alle Angst vor Blamage oder Misserfolg, all diese Dinge fallen im Angesicht des Todes einfach weg und lassen nur das übrig, was wirklich wichtig ist. Dich daran zu erinnern, dass du sterben wirst, ist der beste Weg, den ich kenne, um die Falle zu vermeiden, zu glauben, du hättest etwas zu verlieren. Du bist bereits nackt. Es gibt keinen Grund, nicht deinem Herzen zu folgen. Das ist eigentlich alles gesagt, was es über Achtsamkeit zu sagen gibt, außer, dass man vielleicht zu dieser Haltung etwas früher kommen sollte, nicht erst, wenn man weiß, dass es in den nächsten Wochen sozusagen auf dieser Welt zu Ende sein wird. Nach der Aufmerksamkeit und der Toleranz und der Achtsamkeit folgt als nächstes der Respekt, die anerkennende Berücksichtigung des Wertes. Respekt ist allein noch keine Wertschätzung, aber er ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Respekt ist ein regulierender Faktor, welcher unberechenbares Verhalten reduziert. Ich will mehr Respekt, da fordern wir manchmal auch sozusagen Wertschätzung ein, der die Kommunikation in achtsamen Bahnen hält und für ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen sorgt. Respekt gehört zum Selbstschutz, aber auch zur Förderung des Selbstwertes oder auch zur Stärkung der eigenen Macht, wenn wir Respekt vor Symbolen, vor Institutionen oder vor Persönlichkeiten verlangen. Noch intensiver als der Respekt ist die Anerkennung. Das ist der Wunsch, wichtig genommen zu werden, dass andere sehen und respektieren und es auch kundtun, was wir tun und was wir sind. Das ist ein tiefes menschliches Bedürfnis, die Anerkennung, die dann natürlich am besten im Lob zum Ausdruck kommt. Voltaire hat schon gesagt, obwohl er an sich ein spöttischer Mensch ansonsten war, Anerkennung ist ein wundersames Ding, sie bewirkt, dass das, was an anderen hervorragend ist, auch zu uns gehört. Also er hat hier schon diesen Gedanken gebracht, wenn ich jemand anderem Anerkennung entgegenbringen kann, dann fällt es letztlich im positiven Sinne auf mich zurück. Anerkennung ist in der Verhaltenstherapie der wichtigste Verstärker, den es gibt. Viel, viel potenter, als das zum Beispiel Kritik oder Kontrolle oder dergleichen ist, denn wir, das meine ich, auch viel zu wenig einsetzen. Der berühmte amerikanische Psychologe Stephen Rice, der hat die universalen Grundbedürfnisse des Menschen erforscht und eine Skala aufgestellt. Und was steht an erster Stelle? Was steht an erster Stelle? Anerkennung. Nun, dann käme bereits die Wertschätzung. Es geht aber noch weiter in dieser Pyramide, denke ich mir, in dieser libidinösen Pyramide. Es würde dann über der Wertschätzung anzusiedeln sein, das Vertrauen, also das Gefühl der Echtheit und Wahrhaftigkeit im Denken, Fühlen und Handeln. Die kann man natürlich nicht zu jedem Menschen haben, also das wäre zu viel dessen, was man verlangen würde. Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat. Das ist überhaupt keine Frage. Und überhaupt an der Spitze dieser Wertschätzungspyramide, weit oberhalb der Wertschätzung, steht die Liebe. Das wäre nun wahrscheinlich ein extra Thema, was nun Liebe ist, aber für unseren heutigen Abend ist von Wichtigkeit, Liebe kann ich nicht jedermann entgegenbringen. Ich kann also nicht sozusagen sie aufrufen, lieben sie jetzt alle einander. Natürlich wäre das ideal, aber das wäre nicht erfolgreich. Aber Wertschätzung jemandem entgegenzubringen, ich glaube, das kann man. Meister Eckhart, um auch noch einen christlichen Mystiker zu zitieren, hat all das, was ich jetzt gesagt haben wollte, über diesen Aufbau und diese Stufen der Wertschätzung, letztlich folgendermaßen zusammengefasst, von Achtsamkeit über respektvolle Begegnung bis zur Liebe reichend. Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart, der bedeutendste Mensch immer der, der dir gerade gegenübersteht, und das notwendigste Werk ist immer die Liebe. Nun, der Wertschätzung entgegen stehen eine Reihe von Entwertern, die wahrscheinlich für uns im täglichen Leben eine größere Rolle spielen, weil sie viel quälender und damit viel anwesender sind, als es die, wie gesagt, viel zu kurz kommende Wertschätzung überhaupt sein wird. Welche sind so die gängigen Entwerter? Also ich denke, an erster Stelle müssen wir hier mal nennen die Missachtung. Wenn man jemanden überhaupt nicht beachtet, nicht einmal zur Kenntnis nimmt, ihm das Gefühl gibt, er ist gar nicht existent, wenn wir jemandem keine Positivresonanz geben, dann ist das etwas ganz, ganz Furchtbares, zutiefst kränkend. Arbeitslose Menschen, haben wir oft gesagt, es ist nicht die wirtschaftliche Not, es ist nicht einmal die existenzielle Sorge, es ist das Problem, dass ich nicht gebraucht werde, dass ich übrig bin, dass man mich nicht einmal zur Kenntnis nimmt, dass es sozusagen gar nicht auffallen würde, wenn ich gar nicht da wäre. Eine weitere Form der Entwertung ist die Demonstration der Unzufriedenheit. Es gibt Menschen, die verstehen es unglaublich, ihr Beleidigtsein zu inszenieren. Sie brauchen gar nicht viel Aufwand dafür, aber es ist im Prinzip, obwohl sie meistens nicht einmal ein Wort reden, etwas unglaublich Hysterisches, nämlich, dass sie dem anderen das Gefühl geben, du bist mir nichts wert und ich bin gleichzeitig tief getroffen. Ich nenne das, wie gesagt, die Inszenierung des Beleidigtseins. Und das ist im Übrigen der andere Aspekt der Kränkung. Gekränkt zu sein oder gekränkt zu spielen, muss man sagen, ist ein unglaubliches Machtinstrument. Man kann damit Menschen manipulieren, man kann in dieser Kultur der Gekränktheit sozusagen für sich Dinge fordern, was man gar nicht glauben würde, dass es überhaupt ohne Worte geht. Nun, es gehen dann diese Entwertungsformen weiter. Es gibt Menschen, die vor allem dadurch ihren eigenen Selbstwert schöpfen, dass sie andere niedermachen. Das heißt, sie steigern ihr eigenes Bewusstsein dadurch, dass sie andere ständig kritisieren und im wahrsten Sinn des Wortes entwerten. Dahinter steckt aber immer das Gefühl des mangelnden Selbstbewusstseins. Diese Menschen haben im Prinzip hinter diesem harten Auftreten nach außen häufig große Selbstwertzweifel und sie funktionieren sozusagen nach der Psychologie des einäugigen Königs. Wann ist der Einäugige noch König? Wenn er lauter Blinde um sich hat. Das heißt, wenn ich alle anderen Menschen schlecht mache, dann bin ich in meiner Durchschnittlichkeit oder, wenn man so will, in meiner Minderwertigkeit immer noch der herausragende Star. Aber das ist natürlich eine solche Haltung, Kultur des Kritisierens ist eine Gegenkultur zu jener der Wertschätzung. Die schlimmste Form der mangelnden Wertschätzung ist die Verachtung, das Gefühl, dass der Voraussetzung persönlichen Unwertes bei sich selbst in der Selbstverachtung oder bei anderen, Verachtung anderer, entstammt. Manche sagen, Verachtung ist ein menschliches Basisgefühl, es hat es jeder Mensch in sich. Wiederum andere sagen, nein, es ist ein Teil der Persönlichkeit, der Persönlichkeitsstruktur, es ist ein narzisstischer, ein aggressiver Affekt, welcher bei schweren Persönlichkeitsstörungen, bei dissozialen, manchmal auch bei narzisstischen oder bei sadistischen Persönlichkeiten zum Vorschein kommen kann. Aber Verachtung ist auf jeden Fall die vollkommene Wertung, die es für einen Menschen geben kann. Nun, in unserer Gesellschaft, wir sind ja doch ein Stück weit kultiviert und halten uns für unglaublich intelligent und umgänglich, kommt die Verachtung in der Regel nicht in dieser reinen, in dieser brutalen Form zum Ausdruck, sondern in einer scheinbar intellektualisierten, nämlich im Zynismus und im Sarkasmus. Zynismus, im Deutschen am besten übersetzt mit Hunds gemein sein. Sie wissen, das ist eine griechische Philosophenrichtung von Kyon, dem Hund kommend. Der berühmteste Vertreter war ja Diogenes, der im Fass gelebt hat. Und Sarkasmus heißt wörtlich übersetzt, dass man einen anderen Menschen zerfleischen will. Nun hält sich hartnäckig das Gerücht, dass das eine besonders intelligente Form der Verachtung sei. Und es ist natürlich tatsächlich so, dass hier verschiedene psychische Systeme angesprochen werden. Man muss ja die Doppeldeutigkeit oder die Mehrdeutigkeit sozusagen verstehen. Und das ist nicht ganz einfach. Und darum glaube ich schon, dass in der Regel Zynismus und Sarkasmus eher bei intellektuellen Menschen und eher bei solchen vorkommt, die sich dafür halten. So ein Beispiel dafür wäre, wenn es nicht auf Kosten anderer geht, wenn jemand sagt, wenn das Gewissen reinbleiben soll, darfst du es gar nicht benutzen. Das ist unzweifelhaft wichtig. Oder der vorher schon nicht zitierte amerikanische Präsident Donald Trump hat vor 2 Wochen, als im Großraum Chicago eine Kältewelle von minus 45 Grad herrschte, getwittert, er glaubt ja daran, dass die globale Erwärmung eine Erfindung sei und nichts mit der Industrialisierung zu tun habe. Er hat also getwittert, liebe globale Wärme, komm doch bitte zurück, wir brauchen dich so nötig. Das ist eine zynische Form, natürlich ersten Ranges. Wenn man sagt, wir feiern heute den Feiertag der Intelligenz, schade, dass so wenige mitfeiern können, ist das natürlich auch zynisch. Oder umgekehrt, wenn man sagen würde, wir feiern heute den Feiertag der Dummheit, das ist ein Festtag für alle und da müssen wir uns vielleicht anschließen an die Karfreitagsdiskussion, doch noch mit der Politik darüber unterhalten, ob es nicht zum allgemeinen Feiertag erklärt wird, dann ist das natürlich auch zynisch, aber das tut niemandem weh. Wenn hingegen der Zynismus auf Kosten anderer Menschen geht, dann wird es problematisch. Ein berühmter Vertreter der Wiener Medizinischen Schule, die ja früher Weltgeltung gehabt hat, der soll einmal gesagt haben, wenn einer meiner Patienten verstirbt, da traut man sich ja in der Regel nicht der Rechnung, aus Pietätsgründen eine Rechnung zu stellen. Also der hat gesagt, nein, dann stelle ich eine besonders hohe Rechnung, weil erstens, sonst meint man, ich hätte einen Behandlungsfehler gemacht und zweitens, der kommt nie wieder. Ähnlich zynisch war das Beispiel eines Gynäkologen, der eine reiche Frau, die an Krebs erkrankt war, der Körper war voller Metastasen, sie hatte nicht mehr lange zu leben, hat sie trotzdem noch zu einem anderen Kollegen überwiesen, damit er ein paar teure Untersuchungen machen kann und hat statt einer Diagnose auf den Überweisungsschein geschrieben, goldene Gans, es bleibt nicht mehr viel Zeit zum Ausnehmen. Das ist natürlich von einem Sadismus und einer Bösartigkeit sondergleichen. Einen gewissen Ausweg, das will ich auch noch sagen, aus dieser Sarkasmus- und Zynismusfalle bietet die Ironie, vor allem die Selbstironie. Das heißt, wenn man sich über sich selbst auch lustig macht, dann ist dem Ganzen ein Stück weit die Schärfe genommen. Johann Nestroy soll ja mal gesagt haben, ich bin bei allen Menschen, denen ich begegnet bin, immer nur vom Schlechtesten ausgegangen, einschließlich der eigenen Person. Und ich habe mich nur ganz selten getäuscht. Also die Ironie ist durchaus, wie Sie sehen, etwas Belebendes, aber sie darf nicht andere Menschen in irgendeiner Art und Weise schaden. Es ist im Übrigen auch oft schwierig, die Ironie als solche zu erkennen. Die Dekodierung gelingt nicht so ganz. Man weiß nicht, dass das wirklich sozusagen nicht so gemeint war. Und Heinrich Heine, der ja ein ganz ein berühmter Spötter war, der hat ja mal gesagt, wir sollten also nicht nur Rufzeichen einführen und nicht nur Fragezeichen, sondern es müsste auch Ironiezeichen geben, damit man eben erkennt, das ist dann ironisch gemeint. Kurzum, ich habe trotzdem eine schlechte Nachricht für alle Zyniker und für alle Sarkastiker, die sich also für sehr intelligent und besonders gelungen halten. Es gibt eine Untersuchung aus Finnland und da hat man nachgewiesen, dass sogenannte fließend sarkastisch sprechende Menschen früher an Demenz erkranken, 3 Jahre früher als die Durchschnittsbevölkerung. Warum? Weil sie sich zu gut sind, um andere um Hilfe zu bitten, weil sie zu arrogant sind und dadurch dann oft in einen Stress hineingeraten, der halt eben dement macht. Und eine amerikanische Untersuchung sagt sogar, dass Zyniker etwa 5 Jahre früher sterben, weil sie ständig unter einem aggressiven Druck sozusagen stehen als andere Menschen. Als wenn sie Opfer des Zynismus werden, denken sie an diese nicht anzutastende Wissenschaftlichkeit. Nun, als letzte Form der Entwerter möchte ich nennen das Schweigen. Das Schweigen ist ja psychologisch etwas unglaublich Interessantes, weil es so vielfältig ist, weil es, obwohl es kein Wort dabei gesprochen wird, kein Laut von sich gegeben wird, so unglaublich viel anzuregen vermag und Ähnliches. Sie wissen, in der Regel wird es eher als positiv beurteilt. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich kann dem nicht so ganz folgen. Ein anderes Wort heißt, Schweigen ist tief wie die Ewigkeit. Das Reden hingegen ist seicht wie die Zeit. Und selbst der vorher schon zitierte Spötter Heine hat gesagt, Schweigen ist die höchste Form des Glücks. Er hat hier allerdings ein Ironiezeichen dazu angefügt, weil ihm war dieses Glück nie beschieden. Aber natürlich kann das Schweigen auch betroffen sein. Es gibt das staunende Schweigen, es gibt das andächtige Schweigen, es gibt das ehrfürchtige Schweigen, das kontemplative, das kreative Schweigen und so weiter. Aber Schweigen hat auch eine andere Seite. Sie bedeutet für angeschwiegene Menschen, dass sie missachtet werden, dass sie möglicherweise verachtet oder gar nicht beachtet werden. Und dann entstehen in ihnen Fantasien, die in der Regel sehr negativ sind. Die ganzen großen Verbrecher, die Einzelterroristen, das waren alle Schweiger. Die haben niemanden gehabt, der mit ihnen geredet und der sie sozusagen wieder geerdet hätte. Und selbst schon der Philosoph Sophokles hat gemeint, ihn dünkte allzu tiefes Schweigen ebenso unheilbringend wie das törichte laute Schreien. Aber Schweigen ist auf jeden Fall eine doppelte Form der Kränkung. Also auf der einen Seite kränke ich jemanden damit, du existierst gar nicht, du bist für mich Luft. Und auf der anderen Seite demonstriere ich damit, ich bin wahnsinnig getroffen, es hat mir die Sprache verschlagen, das letzte Wort, ich kann nicht einmal mehr etwas sagen. Insofern denke ich mir, ist das Schweigen nicht unproblematisch. Und es ist wichtig, dass man es relativ gut analysiert. Vor einigen Jahren einmal war folgender Kriminalfall. Ein Mann sitzt vor dem Fernseher, schweigend schon lange, seine Frau ebenfalls schweigend. Die zwei haben miteinander keinen Streit gehabt, sie waren nicht alkoholisiert, es ist überhaupt nichts vorgefallen. Die Frau geht in die Küche, holt ein Messer, damals schon, geht zu diesem Mann hin, sticht ihn in den Hals und er verstirbt dabei. Und sie hat nicht sagen können, der hat mich betrogen oder der hat mir kein Haushaltsgeld gegeben oder wir haben einen Streit gehabt, das ist im Affekt passiert. Nein, er hat mit mir kein Wort geredet und das hat mich über Jahre hinweg fertig gemacht, wenn ich keine Antwort bekommen habe, wenn ich überhaupt keine Gegenresonanz erfahren habe. Das war für mich einfach nicht mehr erträglich. Nun, meine Damen und Herren, die Folgen fehlender Wertschätzung sind individuell auszumachen. Sie können sich im zwischenmenschlichen Bereich abspielen oder im gesellschaftlichen. Individuell kommt es zunächst einmal, wenn wir keine Wertschätzung erfahren, zum sogenannten Realitätsschock. Das heißt, von unseren Vorstellungen herunterzusteigen in die Wirklichkeit, in der man eben nicht wertgeschätzt, nicht gelobt, nicht anerkannt wird, löst im Prinzip einen großen Schock aus, den man nach außen hin nicht zeigen darf, den man auch nicht erkennt, aber der letztlich zu einer lang anhaltenden Enttäuschungsreaktion führt. Was ist Enttäuschung? Enttäuschung, wie der Name ja schon sagt, da ist jemand getäuscht worden, worden, nämlich ich selbst. Und das ist das Bittere an diesem Realitätsschock, an dieser Enttäuschung, die auftritt, dass ich nicht mich an jemand anderem rächen kann oder jemand anderem das heimzahlen kann, sondern ich habe mich so getäuscht, dass ich Wertschätzung erwartet und von dem oder der Person nicht bekommen hat. Eine weitere Folge ist natürlich die Frustration und die Aggression. Es geht in vielen Fällen über in ohnmächtige Wut und letztlich in Rache. Man hat bei diesen Untersuchungen an Rückkehrern vom IS-Terrorismus, das werden jetzt die letzten dann bald kommen, weil ja offensichtlich der letzte Kampf begonnen hat. Aber da hat man Untersuchungen gemacht, was hat die getrieben? Das waren verschiedene Umstände natürlich, aber der am meisten genannte war, weil ich in dieser westlichen Gesellschaft nicht wertgeschätzt worden bin. Und mir hat einmal einer dieser Rückkehrer gesagt, für mich war der großartigste Moment, wie der oberste Boss sozusagen, der oberste Guru, mich zu sich gerufen hat und mir mitgeteilt hat, dass ich jetzt also auserkoren bin, ein Attentat zu verüben. Da habe ich mich wertgeschätzt gefühlt, wie ich es ein Leben lang wollte. Also Wertschätzung kann bei labilen Menschen, bei außenseiterischen Menschen, bei benachteiligten Menschen auch letztlich zu solchen Katastrophen führen. Im zwischenmenschlichen Bereich denke ich, dass der Verlust der Wertschätzung besonders in der Partnerschaft oft sehr verheerend ist. Familientherapeuten sagen auch, die Krise in der Ehe beginnt dann, wenn die Wertschätzung verloren geht. Also wenn man dieses Gut nicht mehr aufrechterhält, wenn man denkt, der Respekt ist nicht mehr notwendig, wenn man keine Anerkennung mehr gibt, kein Lob mehr, dann entsteht eine große Krise in vielen Partnerschaften. Und in den meisten, im Vorarlberg werden ja etwa 42% geschieden und in den meisten ist mangelnde Wertschätzung, Kränkbarkeit und viele Kränkungen, so kleine Dinge sind, denke ich mir, diejenigen, die dann irgendwann einmal zu diesem tragischen Ende letztlich führen. Im zwischenmenschlichen Bereich ist natürlich die Arbeitswelt, die unsere zweite Bühne ist. Die erste ist die Familie, die zweite ist die Arbeitswelt, ist die Wertschätzung im Betrieb, denke ich mir, ein ganz wichtiges Thema. Und das kommt vor allem zum Ausdruck in der großen Bedeutung, die das Mobbing inzwischen erfahren hat. Mobbing ist inzwischen zu einer Krankheitsursache, zu einem Pensionierungsgrund ersten Ranges geworden. Und das sind ja nicht die großen Vorkommnisse. Also das ist nicht so, dass der Gemobbte sagt, mich hat man gewürgt oder man hat mich geschlagen oder dergleichen. Sondern es sind die vielen, vielen kleinen Stiche, zu denen besonders gehört, man hat mir das Wort abgeschnitten, meine Meinung hat nichts gegolten, man hat sich nicht dafür interessiert, ich bin zu Gruppengesprächen nicht eingeladen worden, man hat Termine, die man mit mir gehabt hat, nicht eingehalten oder man hat mir Arbeiten unter meinem Ausbildungsniveau oder überhaupt keine Arbeit zugewiesen. Das ist fehlende Wertschätzung, man braucht mich nicht einmal. Und alle Umfragen, die sich mit der Attraktivität des Arbeitsplatzes befassen, was ist für Sie das Wichtigste in Ihrem beruflichen Umfeld, steht an erster Stelle nicht das Gehalt und steht an erster Stelle nicht die Sozialleistung und steht an erster Stelle nicht die Bonuszahlung, die man bekommt. An erster Stelle steht immer, ich will wertgeschätzt werden, ein wertschätzendes, ein anerkennendes, ein gerechtes, lobgebendes Klima. Letztlich im gesellschaftlichen Bereich denke ich, dass sich die mangelnde Wertschätzung bemerkbar macht in zunehmender sozialer Kälte, in Empathielosigkeit, in Entsolidarisierung und, wenn man das konsequent weiterdenkt, letztlich in Vereinsamung. Vereinsamung wird, ich bin überzeugt davon, das große Thema der Zukunft sein. Auch in diesem Raum, auch bei diesen Vorträgen, weil es das ist, was auf die Menschheit zukommt, wenn die ganzen Ein-Kind- und Kein-Kind-Familien, unter Anführungszeichen Partnerschaften, die Singles sozusagen in dieses Alter hineinkommen, das ist gar nicht anders möglich, als dass es hier eine ganz, ganz große Vereinsamung gibt und ein Mittel dagegen anzukämpfen, wäre natürlich, wenn wir wieder eine Kultur der Wertschätzung etwas besser einführen könnten. Mangel an Wertschätzung hat medizinische Folgen, und zwar psychosomatische Leiden, so das Klassische dieser Störungen, bei denen wir ja keine körperliche Ursache haben, die liegt nämlich im Psychischen, aber die trotzdem richtige Krankheiten sind, ist das Asthma. Warum? Asthma ist letztlich eine Erkrankung der Atmungsorgane und betrifft eben sozusagen jenen Teil, der für Emotion steht, und das ist der Atem. Der Atem, der Leben gibt, der Atem, der Gefühl gibt, der Atem, den man ausstoßen kann, wenn man ihn nicht mehr will oder dergleichen. Und dementsprechend finden wir bei Menschen, die sich emotional unterversorgt finden, sehr häufig als eine wesentliche Krankheitskomponente fehlende Wertschätzung. Genauso Rückenweh. Sie wissen, 70% aller Rückenschmerzpatienten haben keine organische Störung. Die liegt im Psychischen, weil man Lasten tragen muss, depressiv wird und das Symbol sozusagen des, der Last ausgewählt wird. Das ist die Wirbelsäule, das ist der Rücken. Und besonders finden wir bei Wertschätzungsproblemen Migräneattacken. Warum? Weil das oft Menschen sind, die sich unter ihrem Wert behandelt fühlen. Sie haben Jobs, die letztlich unter ihrer Qualifikation sind. Sie sind nicht berücksichtigt worden bei Vorrückungen oder bei Stellenausschreibungen und so weiter. Und dann wird natürlich dieser Frust sich niederschlagen am Organ des Denkens. Und das ist natürlich das Gehirn. Das heißt, das Gehirn selbst ist ja schmerzfrei. Also es ist letztlich das Haupt, es ist der Kopf. Ebenso finden wir, denke ich mir, Wertschätzungsprobleme oft bei Suchtpatienten, wo natürlich die mangelnde Wertschätzung nicht die Sucht erklären kann und nicht der einzige Grund ist. Sucht ist immer ein komplexes Phänomen, aber bei sehr vielen Süchtigen steht dieser Wunsch, anerkannt zu sein, wertgeschätzt zu sein, an allererster Stelle. Ganz am Anfang, das können wir ja durchaus auch nachvollziehen, dass jemand, der eine ganze Woche gearbeitet hat und dafür vielleicht keinen Dank bekommen hat, dann am Freitagabend sagt, so und jetzt mache ich mir einen drauf, das habe ich verdient, und dann kommt er endlich zur Sprache, dann kann er endlich sagen, wer er ist. Wir bezeichnen das dann natürlich auch manchmal ein bisschen als Sprücheklopfen, aber das ist sehr gut verständlich. Der Grund dahinter ist, dass er nichts von dem bekommt, was sein so tiefes emotionales Bedürfnis ist. Und schließlich möchte ich bei diesen Krankheiten, die aus mangelnder Wertschätzung resultieren, eine verwenden, die heute immer herhalten muss, weil sie eine sehr inflationär verwendete Diagnose sozusagen beinhaltet, und das ist das Burnout. Und zwar, verstehen Sie mich recht, Burnout ist ein grandioser Ausdruck, den muss man gar nicht übersetzen. Er hat den großen Vorteil, dass er englischsprachig ist. Ich bin also lieber, habe lieber das Burnout als eine Depression und eine Schwermut und so weiter. Und er trifft offensichtlich auch das psychische Missbefinden unserer Zeit besser als alles andere. Und ich weiß schon, dass in die Burnout-Diagnose häufig Dinge hineingepackt werden, die damit gar nichts zu tun haben, dass auch Tachinierer und müde Menschen und so weiter hier durchaus heute nur das Burnout haben. Ich sage das jetzt mit einem gewissen Spott und mit nicht so viel Wertschätzung. Und dass auch schwerere Krankheiten unter dem Burnout-Begriff zusammengefasst werden, schwere Depressionen und verschiedenes andere mehr. Aber es gibt auch das echte Burnout, das nichts anderes ist als eine seelische Erschöpfung. Warum soll der Körper erschöpft sein können und warum die Seele nicht, die Psyche nicht, das ist ja nicht einleuchtend. Natürlich gibt es das. Und das ist auch etwas, was in der Zeit des Stresses, der Überbeschleunigung natürlich zunimmt. Auch das ist unzweifelhaft. Aber was mir fehlt, das ist, dass man bei diesen ganzen Ursachen des Burnout viel zu wenig darauf achtet, wie war es denn eigentlich mit der Anerkennung? Wie war es mit der Wertschätzung? Und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass die meisten Burnout-Kandidaten das Gefühl haben, ich habe unbeachtet und unbelohnt gearbeitet. Ich habe mehrfach Funktionen gehabt. Ich habe einen Kampf geführt, der natürlich einen gewissen Stress bedeutet, damit man das endlich beachtet, damit man das anerkennt. Es ist alles selbstverständlich geworden. Es hat alles zu keiner ganz besonderen Zuwendung geführt und so weiter. Und das bedeutet natürlich chronischen Stress, und chronischer Stress führt zur Übermüdung, zur seelischen, zur Erschöpfung, zum Burnout. Sie werden sagen, da habe ich aber in Büchern etwas ganz anderes gelesen, das stimmt, aber wenn Sie die Burnout-Untersuchungen genau studieren, da kommt immer also zum Vorschein, die Hauptursache ist also der Stress, ist die Überlastung, ist der Druck und so weiter, weil man Wertschätzung gar nicht gefragt hat. sind sie auch anerkannt worden. Verstehen Sie, das ist wie wenn ich den Marsch durch die Wüste mache und ich bekomme kein Wasser. Wenn ich wahrscheinlich eine entsprechende Alimentation bekomme, dann werde ich mit Begeisterung einen Marathonlauf machen. Wenn ich aber nichts erhalte unterwegs, dann führt es eben dazu, dass ich vorzeitig zusammenbreche. Meine Damen und Herren, ich komme zur letzten Runde. Das ist immer gefährlich, wenn ein Redner das sagt, weil er dann noch einmal von vorne beginnt. Aber ich will jetzt doch fragen, was macht echte Wertschätzung, was macht gelebte Wertschätzung aus? Und ich hoffe, also Sie sagen nicht, ich habe hier jetzt das Wort zum Sonntag vorhergenommen und das sind fromme Sprüche und sind Lobhudeleien, sondern ich will einfach auch nicht 12 Tipps geben oder 7 Anleitungen zur Wertschätzung, sondern nur sagen, was meines Erachtens dazu gehören würde. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir uns sensibilisieren für die Wertschätzung, dass wir immer von diesem Modell ausgehen, jeder will wertgeschätzt werden, jeder in meiner Umgebung und ich kann es so schwer geben. Ich habe hier so ein gewisses Unvermögen, ein emotionales Unvermögen, um Wertschätzung zu geben und um zu fordern. Wenn wir in einer Kultur der Wertunschätzung sozusagen sind, dann ist es natürlich zwingend erforderlich, wenn wir Wertschätzung tatsächlich so notwendig brauchen, wie ich es jetzt aufzeichnen wolle, dass wir die Wertschätzung auch einfordern. Dass wir also sagen, das lasse ich mir nicht gefallen, dafür entschuldigen Sie sich. Oder dass Sie auch darauf hinweisen, welche Leistungen Sie erbracht haben und nie dafür einen Dank bekommen. Wir müssen die Wertschätzung auch einfordern. Daneben, glaube ich, ist eine ganz wichtige Voraussetzung Aufgeschlossenheit. Wir dürfen nicht mit dem Tunnelblick durch diese Welt gehen. Dann haben wir tatsächlich irgendwann einmal ein Brett vor dem Kopf. Das verstellt uns die freie Sicht. Wir dürfen auch nicht zu viel durch Ratschläge uns schlagen lassen, sondern wir müssen offen sein und wir brauchen auch einen Schuss Neugierde. Neugierde hat man früher immer bei den schlechten Eigenschaften aufzählen müssen. Ich glaube, es war sogar eine lästliche Sünde eine Zeit lang. Aber ich denke, das ist eine der positivsten Eigenschaften, die es gibt. Solange ich neugierig bin, bin ich ein forschender Mensch, bin ich ein vorwärtsgehender Mensch, bin ich kein Starrer, bin ich kein Verkalkter, bin ich kein toter Mensch. Natürlich brauchen wir zur Wertschätzung Empathie, die wir auch im Sinne sozusagen der Menschheit pflegen müssen. Wir brauchen aber vor allem Feedback-Kompetenz. Es fällt uns so wahnsinnig schwer, das habe ich schon gesagt, andere zu loben. Ich behaupte, wir können es auch gar nicht. Ich war im Dezember 2015 bei einem Seminar in einem großen Familienbetrieb. Die Führungskräfte waren hier und auch der Inhaber, der oberste Chef. Und man hat über verschiedene Dinge halt gesprochen, wie wird Führungskompetenz verbessert und all das. Und wie es halt so ist, relativ rasch kommt im Dezember 2015 auch in diesem Betrieb das Thema daher, wir haben so ein schlechtes Klima und die Stimmung ist nicht gut und wir sind alle gefrustet und so weiter. Und im Lauf dieses Gespräches sagt einer der ältesten Mitarbeiter zum ebenfalls anwesenden Chef, er war mit ihm per Du, sagt, und eins muss ich dir sagen, gelobt wird man für dir auch nie. Das war im Dezember 2015, er hat sich den ganzen Mut zusammengenommen. Der Chef zuckt zusammen, also es war ihm sichtlich, er war wirklich betroffen und so weiter und denkt nach, ganz angestrengt, im Dezember 2015 und sagt, wohl, einmal habt ihr gelobt, ich weiß das ganz genau, das war nämlich bei der Weihnachtsfeier im Jahr 1999. Also so alle 16 Jahre ein einzelnes Lob ist so wirklich ein bemerkenswertes Ereignis. Nun ist es mit dem Loben aber nicht ganz so einfach, wie ich das gesagt habe. Richtiges Lob ist manchmal wirklich ein Problem, denn Lob kann natürlich auch Druck erzeugen. Lob kann erpresserisch sein. Lob ist manchmal etwas Unechtes. Wenn man also beispielsweise sagt, du, ich muss dich loben und dann anfügt, ja, aber. Also das Ja, aber ist immer eine Gefährdung, dann entkernt man sozusagen das Lob. Oder wenn wir mit jemandem ein Mitarbeitergespräch führen und sagen, zuerst einmal das Gute, naja, dann weiß er natürlich sofort, das dicke Ende, der Tadel kommt hinten nach und ähnliches. Ich habe mal einen Patienten mit einem echten Burnout zu behandeln versucht, oder ich glaube, es ist auch gelungen in diesem Fall. Und wie der hereingekommen ist, hat er halt die üblichen Symptome, einen Nervenzusammenbruch gehabt, was auch immer das sei, und halt eben über Schlafstörungen, Depressionen, Weinkrämpfe, Emotionsdurchbrüche und so weiter berichtet und hat dann alles zusammengefasst mit einem bemerkenswerten Satz. Er hat nämlich gesagt, die haben mich krank gelobt. Das heißt, man hat immer gesagt, du kannst es und nur du, und dich trau mal zu fragen, ob das Vereinswesen oder sonstige Aktivitäten im Betrieb waren, da kann man doch nicht nachsagen. Aber das hat ihn im Lauf der Zeit sozusagen tatsächlich das viele, viele erpresserische Lob in eine Krankheit hineingetrieben. Und die Therapie, ich will das abkürzen, die hat dann für mich sehr erfreulich geändert. Er ist nämlich hinausgegangen und hat am Schluss gesagt, ich habe jetzt gelernt, dass ich mich nicht zu Tode loben lasse. Also er ist hereingekommen, sie haben mich krank gelobt, aber jetzt werde ich mich nicht mehr zu Tode loben lassen. Nun, echte Wertschätzung sollte authentisch sein, also vom Herzen kommen, es sollte das Äußere und das Innere, das Wort und das Gedachte und das Gefühl irgendwie zusammenpassen. Drum halte ich nichts für Wertschätzungsseminaren, wo man einem irgendwelche Techniken beibringt und dann wie eine Puppe, so eine Sprechpuppe sozusagen, irgendwelche Sätze heruntersagt. Es muss etwas sein, was den ganzen Menschen erfasst, was vom ganzen Menschen kommt und was nur dann den ganzen Menschen sozusagen auch erreichen kann. Und schließlich meine ich, Wertschätzung sollte originell und individuell sein. Wenn man eine gewisse Originalität hat, heißt es, man hat sich Mühe gegeben, man hat dran gedacht. Und wenn es individuell ist, dann ist es ganz auf meine Person und nicht auf die ganze Belegschaft zum Beispiel bezogen. Natürlich ist das auch wichtig, aber das individuelle, das originelle Lob ist natürlich mit Abstand das Wirksamste. Da war einmal beginnende Märchen, aber das ist jetzt wieder eine wahre Geschichte. Eine reiche Erbtante, sie hat sehr viel Geld zu vermachen gehabt und hat dann auch einige Enkelinnen gehabt, die sich sehr, oder Nichten gehabt, die sich sehr um sie gekümmert haben und ähnliches. Eine darunter war eine relativ unscheinbare, nicht einmal eine besonders herzliche, und eine, die man eigentlich gar nicht so beachtet hat, so ein bisschen, wie soll ich sagen, das Mauerblümchen oder dergleichen. Und der hat sie den größten Teil ihres Vermögens vermacht. Es ist hier um hunderte Millionen gegangen, muss ich dazu sagen. Und in ihrem Testament hat sie Folgendes geschrieben als Begründung, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also sie hat nicht gesagt, naja, die ist nicht so gut aufgestellt wie die anderen und die braucht es am Notwendigen, die haben alle viel Geld gehabt, sondern sie hat gesagt, die haben wir immer am Geburtstag, zu Weihnachten und so weiter. Die haben mir zum Geburtstag, zu Weihnachten und so weiter immer wunderbare Blumen gebracht aus Blumenläden und mit Flürup und mit allen diesen Dingen. Und diese eine, die das Erbe bekommen hat, die hat mir immer einen Feldblumenstrauß gebracht. Verstehen Sie, da war dahinter, erstens hat sie erfahren, dass die alte Dame Feldblumen gern mag und zweitens, da muss sie selbst in die Wiese, auf den Wald gehen und die Dinge zusammenstellen. Das kommt von Herzen, das ist etwas Echtes, das bedeutet viel mehr Mühe, die dahinter steckt und Achtsamkeit, als wenn man bei Flörop anruft und eine Bestellung aufgibt. Nun, meine Damen und Herren, der Dr. Köb hat ja schon gesagt, es ist heute um eine Wertschätzung der Wertschätzung gegangen. Ich wollte Ihnen keine allzu frommen Sprüche vermitteln, keine Lobhudelei. Ich wollte Sie für dieses Thema sensibilisieren und Sie ermuntern, Wertschätzung zu fordern. Ein Schweizer Philosoph, Schriftsteller Peter Keller hat gesagt, weniger werten und mehr wertschätzen führt zum Mehrwert für alle. Also er hat gemeint, wenn man wertschätzt, dann kommt es immer zurück und es stärkt meinen eigenen Selbstwert. Und richtig wertschätzen kann nur, wer für sich selbst auch eine entsprechend hohe Meinung hat. Und wenn ich zurückkommen dann darf zum Anfang, zu dieser Frage, das Wunder der Wertschätzung, ist das nicht ein bisschen übertrieben, ist das nicht kitschig, ist das nicht ein bisschen zu blumig, möchte ich Ihnen nur folgenden Rat geben. Gehen Sie jetzt nach Hause und fangen Sie bei sich und in Ihrem Umfeld gleich mit dem Einfordern und mit dem Geben der Wertschätzung an. Und ich kann Ihnen fast garantieren, Sie werden Ihr Wunder erleben. Vielen Dank.